Norbert Mappes-Niedig hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben über den Krieg in Europa, über den Zerfall Jugoslawiens und den überforderten Kontinent. Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich Norbert Mappes-Niedig mit Osteuropa, seinen Staaten, vielfachen Geschichten, Politiken und unterschiedlichen Gesellschaften. Im Eindruck des Krieges Russlands gegen die Ukraine erweitert Norbert Mappes-Niedig im Vortrag seine Thesen aus dem Buch und diskutiert mit dem Publikum im Forum Stadtpark in Graz. Moderiert hat den Abend Evelyn Schalk.
Ja, als im Februar 2022 Russland die Ukraine überfallen hat, hat man in den Tagen danach den merkwürdigen Satz gehört, und zwar von vielen Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten, das sei der erste Krieg in Europa seit 1945. Und jemand hat sich sogar die Mühe gemacht, auszurechnen, also der erste Krieg in Europa seit 77 Jahren. Die deutsche Außenministerin und der deutsche Bundeskanzler, die haben sowas gesagt, etwas, das man zumindest so interpretieren könnte. Und ausdrücklich geschrieben hat es sogar Jürgen Habermas, der wohl wichtigste politische Intellektuelle in Deutschland. Ja, und ich muss sagen, ich war natürlich erschrocken. Ich habe die ganzen 90er Jahre damit verbracht, Kriege im früheren Jugoslawien zu begleiten. Das war sozusagen mein Lebensthema. Und jetzt sagt die Öffentlichkeit, diese Kriege hat es nie gegeben. Der Ärger darüber, der war natürlich nicht nur auf meiner Seite, sondern viele Menschen, die diesen Krieg direkt erlebt haben, die von ihm betroffen waren, die haben sich verletzt gefühlt durch diese Sätze. Es gab eine spontane Identifikation mit den Opfern, zum Teil auch mit den Aggressoren. Haben sich sehr spontan auf die russische Seite geschlagen. Die öffentliche Meinung steht bis heute fest dort. Serbien ist das einzige EU-Kandidatenland, das sich den Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen hat. Und für manche war das einfach ein Krieg, Jugoslawien und Ukraine. Also Igor Girkin zum Beispiel, das war der militärische Anführer, Befehlshaber der sogenannten Volksrepublik Luhansk im Osten der Ukraine, im Donbass. Der hatte in den 90er Jahren in Jugoslawien, in Serbien, in Bosnien, in Visegrad gekämpft, auf serbischer Seite. Auf der anderen Seite Albaner und Bosniaken haben sich sofort erinnert gefühlt an Übergriffe im Kosovo und viele Bosniaken an die Belagerung von Sarajevo. Ich habe mich natürlich gefragt, wenn es schon solche Ähnlichkeiten gibt, was können wir denn eigentlich für das heutige Geschehen aus den Kriegen der 90er Jahre lernen? Und das ist eine schwierige Frage. Wenn man sich identifiziert, dann hat man erstmal mental klare Fronten. Und die stehen seit Jahren unverrückbar fest. Aber wenn man weiß, wer der Feind ist, dann hat man für das Geschehen noch keine Erklärung. Und noch weniger hat man eine Lehre daraus gezogen. Ich will mal versuchen, da weiterzugehen. Ich muss aber zugeben, dass ich dabei selbst noch immer unsicher bin und froh bin, wenn ich meine Gedanken dazu in diesem Kreise diskutieren kann. Damals hat man gesagt, der Schuldige an diesem kriegerischen Zerfall Jugoslawiens in den 90er Jahren, das ist der Nationalismus. Und Nationalismus, gut, das ist zunächst mal nur ein Wort und hinter dem können sich je nach Nation im Grunde sehr verschiedene Ideologien und Gefühle und Wahrnehmungen verbergen. Und das gilt umso mehr heute, wo sich eigentlich fast jeder Konflikt auf der Welt nationalistisch deuten lässt und wo die ganze Welt in allen Ecken voller nationaler Parolen ist, von Make America Great Again bis From the River to the Sea. Und das war in den 90er Jahren noch anders. Da sprach man von der Wiedergeburt des schon tot geglaubten Nationalismus auf der Welt. Es hatte schon Abgesänge gegeben auf die Nation. Ja, und ein Trigger für diese Wiedergeburt des Nationalismus, das war natürlich auch die deutsche Wiedervereinigung. Da entstand im Zentrum der Welt, im Westen Europas, nach so vielen Jahrzehnten wieder ein Nationalstaat. Gut, also die Diagnose Nationalismus ist entsprechend wenig aussagekräftig. Wenn man die Kriege verstehen, wenn man sie analysieren will, dann muss man sich die konkurrierenden Nationalismen schon ein bisschen näher anschauen. Also Auslöser für die Kriege, manche würden auch sagen, der Grund dafür, das war nach allgemeinem Verständnis damals der serbische Nationalismus. Und wenn man zurückblickt auf die zweite Hälfte der 1980er Jahre, als dieser serbische Nationalismus am stärksten war, dann findet man vor allem ja ein Gefühl der eigenen Großartigkeit, jede Menge neu ausgegrabene Heldenmythen aus dem 19. Jahrhundert. Größe war überhaupt das wichtigste Thema. Und das kam damals programmatisch in diesem berühmten Kampflied zum Ausdruck: Koto kaže, koto laže, Srbija je mala. Also wer lügt und sagt, Serbien sei klein, dann kriegt man als Antwort: Niemala, niemala, triput ratovala. Es ist nicht klein, es ist nicht klein. Es hat dreimal Krieg geführt. Ja, und rekurrieren konnte die nationale Welle auf eine Art Grundgefühl, das unter Serben in Jugoslawien auch in der langen Tito-Ära nie ganz verschwunden war, nämlich dass Serben in dem Vielvölkerstaat Jugoslawien sozusagen das eigentliche Staatsvolk waren. Nun machten die Serben in Jugoslawien, die auch nicht nur in Serbien lebten, sondern auch in anderen Republiken, vor allem in Bosnien und in Montenegro, zwar insgesamt nur 36% der Bevölkerung Jugoslawiens aus, aber Serbien war nach dem Ende des Ersten Weltkriegs neben dem kleinen Montenegro die einzige selbstständige Nation, die in den neu gegründeten Vielvölkerstaat eintrat. Und bei vielen Serben herrschte damals, also nach dem Ersten Weltkrieg, der Eindruck, dieses Königreich Serbien hätte sich selbst aufgegeben und die neuen Mitbürger, Kroaten, Slowenen, Muslime und Albaner, die bis zum Krieg ja alle Untertanen der unterlegenen Mittelmächte gewesen waren, müssten den Serben für dieses Geschenk dankbar sein. Also Serbien gibt sich auf und löst sich auf in diesem Vielvölkerstaat namens Jugoslawien. Und dieses Gefühl beherrschte Jugoslawien tatsächlich in der Zwischenkriegszeit und blieb auch danach, als die anderen Nationen sich nach und nach emanzipierten unter kommunistischer Herrschaft, untergründig abrufbar. Ja, und hier haben wir schon eine gewisse Parallele zum russischen Nationalismus. Im Zarenreich waren die Russen der Namensgeber des Staates. Und in der Sowjetunion waren sie noch immer das bei weitem zahlreichste Volk, fühlten sich schon aufgrund ihrer Größe und vieler damit verbundener historischer Erfahrungen dazu berufen, die anderen, die mitwohnenden Nationen zu dominieren. Und die Vormachtstellung der Russen in der Sowjetunion war im Übrigen lange Zeit, auch zu kommunistischer Zeit, regelrechte Staatsideologie. Da hieß es in der Hymne der Sowjetunion bis 1991: Sajus Neroshimoj Respublik Svobodnih Sprutila na veki Velikaja Rus. Das war programmatisch. Das große Russland, heißt es darin, war es, das den unverbrüchlichen Bund der Sowjetrepubliken geschmiedet hatte. Also anders gesagt, wir sind der Kern des Reiches, wir sind das Staatsvolk, alle anderen sind Varianten, Schwundstufen. Russland ist die Mutter, die mitwohnenden Völker sind die Kinder. Ja, ich möchte diesen Typ des Nationalismus mal den Imperialen nennen. Überzeugt oder berauscht von der eigenen historischen Großartigkeit, vereinnahmend und zugleich herablassend gegenüber den kleineren Völkern oder Nationen in der Nachbarschaft. Und dieser Typ Nationalismus, den ich einfach jetzt mal den Typ A nennen möchte, der herrscht sicher in Russland. Das kann man wunderbar an zahlreichen Putin-Reden ablesen. Und zeitweise muss man auch den noch immer starken Nationalismus in Serbien diesem Typ zurechnen. Es gibt diesen Typ Nationalismus, den Typ A, übrigens nicht nur in Russland und bis zu einem gewissen Grade, wie gesagt, auch in Serbien, sondern auch anderswo, in China zum Beispiel. Und es gibt ihn mehr oder weniger auch in allen ehemaligen Kolonialreichen, also in Großbritannien, in Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Portugal und so weiter. Und in gewisser Hinsicht, darauf kann man vielleicht in der Diskussion noch kurz eingehen, auch in Österreich. Dabei sage ich nicht, dass diese Nationen, die ich jetzt aufgezählt habe, vergleichbar nationalistisch wären oder sogar aggressiv wie Russland oder zeitweise Serbien. Ich sage nur, wenn sie nationalistisch werden, dann so, auf diese Weise, nämlich machtbetont, expansiv, vereinnahmend, herablassend. Neben diesem Typ Nationalismus vom Typ A, dem imperialen Nationalismus, gibt es einen zweiten Typ, den manche den Befreiungsnationalismus nennen und den ich lieber, um falsches Pathos zu vermeiden, lieber den identitären Nationalismus nennen möchte. Also, seit dem 19. Jahrhundert haben sich in den großen Reichen im Osten Europas und dann auch überall in der von den Westmächten kolonisierten Welt neue Nationen aus der Dominanz der Machtzentren befreit und sich aus der Vereinnahmung gelöst. Und wohl zuletzt, das ist ein Muster, das bis heute wirksam ist, wohl auch die Ukraine. Ja, das gilt für alle mittel- und osteuropäischen Nationen, von Finnland im Norden bis hinunter nach Griechenland. Und es prägt überall dort das Nationalgefühl bis heute. Wobei man sagen muss, es ist kein klassisches kein typisch oder rein osteuropäisches Muster. Es gibt zum Beispiel diese Art Nationalismus auch in Irland. Irland, das sich aus dem britischen Reich emanzipiert hat. Und es gilt auch für alle postjugoslawischen Nationen. Wenn postjugoslawische Nationen nationalistisch werden, dann erzählen sie sich alle eine Befreiungsgeschichte, projizieren alle ihre Existenz weit zurück in die Vergangenheit, als es ein Nationalgefühl noch nirgends gab. Auch in den postsowjetischen Nationalismen. Sie vereinnahmen nicht, sondern sie grenzen sich scharf nach außen ab. Alle beharren sie auf ihren Eigenheiten, ihrer Besonderheit, was ja im früheren Jugoslawien teilweise kuriose Formen angenommen hat, wenn jede der neuen Nationen der Welt erklären wollte, dass sie eine neue, ganz andere Sprache sprechen als die der Nachbarn. Und das galt zu einer bestimmten Zeit und gilt auch heute noch für die Serben. Serbien war, anders als Russland, wirklich in Wirklichkeit nie ein Imperium. Es hat sich nur zeitweise ein bisschen als solches gefühlt. Und auch in Serbien, im ja pseudo-imperialen Serbien, erzählt man sich, genau wie in den kleineren Nationen, eben die große Befreiungsgeschichte. Und zwar ist es da die Befreiung vom sogenannten türkischen Joch. Und diese Ambivalenz im serbischen Nationalismus, die hat es in den 90er Jahren möglich gemacht, dass der faktische Alleinherrscher Slobodan Milošević zwischen den beiden Nationalismen dieses und jenes Typs sozusagen switchen konnte. Anfangs, bis zum Auseinanderfallen Jugoslawiens 1991, da hat Milošević auf das imperiale Motiv gesetzt. Das föderalistische Jugoslawien, das sollte wieder zentral regiert werden, das heißt von Belgrad aus, der serbischen Hauptstadt, beziehungsweise genauer gesagt von ihm. Es gab Demonstrationen serbischer Größe und Stärke, die sogenannten Meetings, die auf die anderen Nationen einschüchternd wirken sollten. Und später dann, mit Kriegsbeginn, hat Milošević auf den identitären Nationalismus gesetzt. Die anderen sollten nicht mehr beherrscht, dominiert, sollten nicht mehr vereinnahmt werden, sondern sie sollten weg, sie sollten verschwinden. Und das war die Politik der ethnischen Säuberungen. Aus der Konkursmasse Jugoslawiens sollte ein möglichst großer serbischer Nationalstaat entstehen. Da durfte es vielleicht noch kleine Minderheiten geben, die durften aber keine kritische Masse mehr bilden und durften politisch nicht mehr stören. Und im russischen Nationalismus ist eine solche Ambivalenz wie im serbischen nicht angelegt. der ist seiner Natur nach imperial. Das heißt, er lebt von seiner Macht, seiner Dominanz, dem Bewusstsein seiner Größe und Großartigkeit. Also wohlgemerkt, ich sage nicht, so sind die Russen. Ich sage, so ist der russische Nationalismus. Es hat auch immer große Denker gegeben, die nicht nationalistisch waren. Und es hat auch historische Phasen gegeben, in denen der Nationalismus keine große Rolle gespielt hat. Aber nochmal zurück zu Jugoslawien. Es war tatsächlich der serbische Nationalismus mit seinem Dominanzstreben, den ich den Typ A genannt habe, der Jugoslawien zerstört hat. Und zwar, indem er die anderen Nationalismen, die der anderen Nationen, es richtig gefüttert hat. Erst die Slowenen, dann die Kroaten, dann die Bosniaken wollten sich der erstrebten serbischen Vorherrschaft entziehen. Das heißt aber nicht, dass der identitäre Nationalismus, den ich den Typ B genannt habe und der in den kleineren Mittelost- und Südosteuropäischen Nationen vorherrscht, jetzt der gute, der richtige oder nur der harmlose Nationalismus wäre. So hört man es ja häufig. Ich habe drei Argumente dazu. Erstens, Nationalismus gleich welchen Typs wirkt ansteckend. Ich habe ja gesagt, das serbische Dominanzstreben hat die nationalen Fliehkräfte in Jugoslawien erst richtig angetrieben. Aber Ansteckung funktioniert auch umgekehrt. Also vom Typ B an den Typ A. Der erste Nationalismus, der sich nach dem Tode Titos 1980 in Jugoslawien gerührt hat, das war der albanische. Die nationalistischen Demonstrationen der Albaner im Kosovo, die wurden von der kommunistischen Führung, die damals jeden Nationalismus in Jugoslawien gefürchtet hat, zunächst gewaltsam niedergeschlagen. Aber an ihnen hat sich dann auch der spätere, oft hysterische Nationalismus in Serbien entzündet. Und das Narrativ in Serbien war dazu, die anderen Völker denken immer nur an sich, nur wir Serben, wir sollen immer für das große Ganze da sein und damit ist jetzt Schluss. Jetzt denken wir auch nur noch an uns und ihr anderen werdet ja sehen, was ihr davon habt. Das war das erste Argument, dass dieser sogenannte Befreiungsnationalismus, der Identitäre, nicht unbedingt der Gute ist. Ein zweites Argument, warum dieser sogenannte Befreiungsnationalismus eben nicht gut ist, er ist vielleicht nicht expansiv, aber er richtet sich meistens gegen die Minderheiten im eigenen Land. Eine Partei und erst recht jetzt eine Staatsmacht, die sich eine bestimmte nationale Identität auf die Fahnen schreibt, positioniert sich damit gegen alle, die diese Identität nicht teilen. Und im Namen dieses identitären Nationalismus haben Serben in den 1990er Jahren 2 Millionen Bosnier und bis zu 800.000 Kroaten vertrieben. Aber auch umgekehrt haben kroatische Truppen Hunderttausende Serben und Muslime vertrieben und auch unter Albanern ist es nicht bei Reinheitsfantasien geblieben, sondern zu Vertreibungen von Serben und Roma gekommen.
Und ein drittes? Nationalisten, die sich jetzt auf ihre unverwechselbare Identität, auf ihre Eigenheit, zum Beispiel auf ihre Abstammung berufen, die sehen ihre Nation nicht als Subjekt, sondern als Objekt. Zur Nation werden sie in ihrer Vorstellung nicht dadurch, dass sie etwas tun, etwas gemeinsam tun, sondern dass man ihnen etwas antut. Und das ist der Ursprung der verbreiteten Opfermythen in den Geschichtserzählungen, nicht nur in Ost- und Mitteleuropa. Und diese Opfernarrative immunisieren auch komplett gegen historische Kritik und gegen alle nationalen Schuldgefühle, was sie wiederum gefährlich macht. Ja, die Jugoslawienkriege, die habe ich als Korrespondent begleitet, von Anfang an bis zum Ende. Und das Thema, das ist mir tief vertraut, das ist sozusagen mein Lebensthema geworden in den 90er Jahren. Den russischen Überfall auf die Ukraine dagegen habe ich nur aus den Medien mitbekommen. Aber viele Muster, die ich in den Jugoslawienkriegen vorgeprägt gesehen habe, die erkenne ich im Krieg in der Ukraine wieder. Also, der russische Überfall war quasi ein imperialer Akt. Putin und seine Anhänger nehmen, das kann man seinen Reden entnehmen, nehmen die ukrainische Identität nicht ernst und erkennen die Souveränität der Ukraine im Grunde nicht an. Ja, obwohl es von kurz vor dem Krieg auch gegenläufige Sätze von Putin gibt, aber es gibt immer noch einen zweiten Satz hinterher, der klar macht, dass es sich dabei um eine eingeschränkte Souveränität handelt, dass es sich dabei um ein Land in der russischen Welt handelt. Im Ruski Mir. Und sie halten die russische Dominanz über die kleineren Brüder, über das sogenannte Kleinrussland, für eine Art Naturrecht. Und dergleichen, was Ähnliches konnte man auch in der Propaganda der 80er Jahre in Serbien hören, nämlich dass die Bosniaken, die Montenegriner, sogar dass die Kroaten im Grunde Serben seien und ihre besondere Eigenheit oder ihr Pochen auf die Eigenheit im Grunde nur ein Spleen. Aber auch der ukrainische Nationalismus kommt einem aus Jugoslawien bekannt vor. Wir haben im Westen ja nicht viel davon mitbekommen. Oft wundert man sich nur über den Umgang mit der Geschichte, über die Organisation ukrainischer Nationalisten im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, oder über die Radikalität, mit der manche ukrainische Intellektuelle alles Russische, ob nun imperial oder nicht, und ob aktuell oder vielleicht 200 Jahre alt, aus dem internationalen Kulturleben verbannt sehen wollen. Und der vorwiegend russischsprachige Donbass, das große Industriegebiet im Osten des Landes, fühlte sich wirtschaftlich abgehängt. Russischsprachige fühlten sich entweder durch rigide Gesetze, die die ukrainische Sprache privilegierten, diskriminiert, oder sie lernten selbst notdürftig Ukrainisch und verleugneten damit ihre eigene, eigentliche Muttersprache. Wobei man wissen muss, es hat in der Ukraine zu sowjetischer Zeit immer Phasen der Ukrainisierung und der Russifizierung gegeben, abwechselnd. Und es gab immer Grund für die jeweiligen Sprecher der anderen Sprache, sich diskriminiert zu fühlen. Auch das Phänomen gegenseitiger Ansteckung, von dem ich gesprochen habe, das liegt auf der Hand. Je machtbewusster Putin auftrat, desto ungenierter russische Oligarchen sich in der Nachbarschaft, in der ukrainischen Nachbarschaft oder auch in der georgischen tätigten, desto ukrainischer wurden die Ukrainer und umgekehrt. Je nationaler die Regierung in Kiew, desto größer der Unmut im Osten, in den Oblasten Luhansk und Donetsk. Und dann nach 2014, als die beiden sogenannten Volksrepubliken sich mit Rückendeckung aus Moskau für selbstständig erklärten und von beiden Seiten geschossen wurde, da wurden auch die Menschen dort immer russischer. Ich habe darüber gelesen von einem Ukrainer, der in Donetsk lebt und überzeugter Ukrainer war und diese Szene nach 2014 sehr anschaulich in seinem Tagebuch beschrieben hat, wie sich die öffentliche Meinung verändert hat und ja, welchen Einfluss die russischen Truppen und welche Einfluss auch die Donetsk-Truppen hatten, aber was sich in den Köpfen der Menschen dort im Donbass tat. Sehr interessant, ich möchte es empfehlen. In Isolation heißt das von dem Mann, Stanislav Aseev, Texte aus dem Donbass. Wer sich die nationalistischen Ideologien anschaut, der lernt in jedem Fall mehr über die aktuellen Kriege und Konflikte als diejenigen, die meinen, es gehe um einen Streit zwischen Demokratie und Autokratie. So wie Joe Biden das gesagt hat. Es stimmt, dass die Ukraine sehr viel freier und demokratischer ist als Putins Russland, aber das ist nicht die Substanz des Konflikts. Nimmt man die Welt in den Blick, so sieht man rasch, dass nicht alle Staaten, die Russland unterstützen oder sich neutral verhalten, Autokratien sind. Und umgekehrt sind auch nicht alle Länder an der Seite der Ukraine und der NATO demokratisch. Selbst innerhalb der EU stimmt die Gleichung nicht. Zwar tritt der Autokrat Viktor Orban pro-russisch auf, da stimmt die Gleichung auf jeden Fall. Aber der vehementeste Fürsprecher der Ukraine und stärkste Gegner Russlands war während der Regierungszeit der PiS, auch während der Regierungszeit der PiS, die sich ebenso in Polen autokratisch gebärdet hat, Polen. Und das war in seinen Praktiken, selbst in der Ideologie, Russland eigentlich gar nicht so unähnlich, wenn man sich ansieht, LGBTQ, das große Thema und ja, eine ganze Reihe ideologische Ähnlichkeiten lassen sich da finden. Und es sieht so aus, als wenn jetzt Giorgia Meloni in Italien ein wenig zumindest in Kaczynskis Fußstapfen treten wollte. So viel vielleicht zur Analyse. Aber Analyse schön und gut, was ist die Lehre? Wenn man konstatiert, dass der Nationalismus heute überall auf der Welt triumphiert, dann weiß man ja eigentlich nur, dass alle Katzen grau sind. Aber ich glaube, es gibt eine europäische und eine weltpolitische Lehre. Und da knüpfe ich dann wieder an die Jugoslawien-Erfahrungen an. Zunächst zur europäischen. Geendet sind die Jugoslawien-Kriege eigentlich im Mai 1999, formal im Juni. Mitten im Bombardement der NATO gegen Restjugoslawien im Kosovo-Krieg. Da entstand mit dem damaligen deutschen Außenminister Joschka Fischer die Idee, alle kriegsbeteiligten Nationen eine EU-Beitrittsperspektive zu vermitteln. Und es blieb nicht bei der Idee. Es gab dann tatsächlich eine Unterstützung danach für die Opposition in Serbien, für eine Opposition in Serbien, die während des Kosovo-Krieges ganz still gewesen war. Und ein gutes Jahr später hat dann eine von ihnen, von dieser Opposition initiierte demokratische Bewegung Slobodan Milosevic gestürzt. Milosevic wurde verhaftet, wurde sogar ausgeliefert nach Den Haag. 2003 auf dem EU-Gipfel in Saloniki, dann wurde die Beitrittsperspektive von allen EU-Staaten auch einhellig besiegelt. Warum war das so wichtig? Nationalismus, ich glaube, egal welchen Typs, der war nach dem Fall der kommunistischen Regime überall im Osten Europas die vorherrschende Ideologie, die das Vakuum, auch das spirituelle und ideelle Vakuum nach dem Zusammenbruch dieser kommunistischen Denkgebäude gefüllt hat. Und das war nicht nur in Jugoslawien so. Es gab pogromartige Unruhen zwischen Rumänen und Ungarn in Târgu Mureș in Rumänien. Dann spielte Nationalismus eine wichtige Rolle, als es um die Unabhängigkeit, die Selbstständigkeit oder wiedergewonnene Selbstständigkeit der baltischen Republiken ging. Da dominierten überall die nationalen Ober- und Untertöne. Es gab starke nationalistische und auch autoritäre Bewegungen in Rumänien, in Ungarn, in der Slowakei, wo sie sogar eine Zeit lang an der Macht waren in den 90er Jahren. Das ist die Zeit, wo man tatsächlich spricht von der Wiedergeburt des Nationalismus, und ein starker Trigger dafür war, obwohl es in dem Zusammenhang nie genannt wird, natürlich auch die deutsche Wiedervereinigung. Da entstand nach langer Zeit wieder so ein scheinbar natürlicher Nationalstaat. Ich erinnere an den berühmten Satz des ehemaligen Bundeskanzlers und SPD-Vorsitzenden: Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Ja, zusammengehören also alle, die irgendwie gemeinsamer Sprache sind. Es gab zum Beispiel, La Fontaine hat irgendwann mal geschrieben, es gäbe drei deutsche Staaten, die Bundesrepublik Deutschland, die DDR und Österreich. Das darf man ja gar nicht laut sagen. Aber das war tatsächlich die Stimmung des Jahres 1990. Es war so ein starker Trigger dafür. Und diese postsozialistische nationale Welle, die ist bis heute nicht abgeflossen. Sie wurde aber kanalisiert. Sie wurde erfolgreich kanalisiert, und zwar durch die EU-Beitrittsperspektive. Und zwar von Estland bis Bulgarien einte dann mehr als ein Jahrzehnt, 15 Jahre lang, diese Nationen ein Projekt, nämlich die Rückkehr nach Europa oder technisch gesagt der Beitritts- oder Eintritt in die euroatlantischen Strukturen, womit die EU und die NATO gemeint waren. Und es war auch eine nationale Prestigefrage, beizutreten und dabei die größten Fortschritte zu machen. Und anderthalb Jahrzehnte lang hat das auch in allen diesen Ländern die politische Agenda bestimmt. Also die Parteien stritten sich, aber nur darüber, wer es als erstes schafft, in die EU und nicht darum, wo man sich denn positionieren sollte. Und diese Dynamik hat 1999 dann auch das kriegszerstörte Jugoslawien ergriffen. Milosevic wurde gestürzt. Es gab in den Jahren danach sogar erste Schritte zur Versöhnung und Entspannung. Alle neuen Staaten, am Ende auch Serbien, erfüllten die Bedingungen des Haager Tribunals und lieferten ihre Kriegsverbrecher aus. Man war schon mal viel weiter als heute. Heute ist der Nationalismus und auch die Vergangenheitsbewältigung hört sich eher noch so an wie 1999, 2000. Dass es dann mit Serbien nach der Ermordung von Zoran Đinđić, von dem demokratischen Ministerpräsidenten 2003 und vor allem seit der faktischen Machtübernahme des jetzigen Präsidenten Aleksandar Vučić 2012 dann ganz anders gekommen ist, das ist eigentlich kein Gegenargument. Im Gegenteil. Das Beitrittsversprechen hat in dem Moment seine Wirkung verloren, als klar war, dass es nicht ernst gemeint war. Und das unterstreicht ja noch einmal, wie wichtig es war. Was hat das jetzt mit Russland zu tun? Nun, Russland hatte 1991 dieselben Probleme wie die anderen postkommunistischen Staaten. Nur waren die eben gravierender, weil es sehr viel größer war. Aber das Rezept, das alle anderen postsozialistischen Staaten da hatten, nämlich Rückkehr nach Europa. Also erst die 8, die 2004 beitraten, dann auch Rumänien, Bulgarien und Kroatien, dann die 6 sogenannten Restbalkanländer, die es immerhin 5 von ihnen zu Kandidaten gebracht haben oder die ins Beitrittsversprechen ausdrücklich eingeschlossen sind. Und zum Schluss Moldau, Georgien und die Ukraine, Länder, für die die Tür nach Europa wenigstens einen Spalt immer offen geblieben war. Dieses Rezept, das taugte für Russland nicht. Und das wollten in den 90er Jahren unter Präsident Jelzin in dessen Administration viele nicht einsehen. Endgültig klar war es eigentlich erst nach dem Kosovo-Krieg. Putin, der neue Präsident seit dem Beginn des Jahrtausends, setzte als Konsequenz auf wachsenden Nationalismus. Und man kann in seinen Reden wie Stufen einer Treppe ablesen. Einer Treppe, die abwärts führt, würde ich sagen. Die Lehre könnte also theoretisch sein, wenn man jetzt einfach nur schlussfolgern wollte, dass man Russland auf mittlere Sicht ebenfalls mit einer Beitrittsperspektive ausstatten müsste. Aber das ist natürlich nicht realistisch, denn Russland ist wie damals auch heute natürlich viel zu groß und würde die Machtverhältnisse in der Union total sprengen. Aber man wird Russland einbinden müssen in eine europäische Ordnung. Das haben wir nicht getan. Stattdessen haben wir uns um Russland ein Vierteljahrhundert nicht geschert. Wir haben die Augen zugemacht, wenn das Land immer autoritärer wurde, wenn Regimekritiker ermordet wurden. Ja, wir haben es gerne in den Europarat aufgenommen und haben uns gescheut, es bei seinen Rückschritten dann zu suspendieren oder in irgendeiner Weise politisch entschlossen zu intervenieren. Und wir haben das Land als Tankstelle genutzt. Das war die Tankstelle Europas. Und so haben wir ein Monster gezüchtet. Meistens hört man, wenn man sagt, wir müssen Russland irgendwie einbinden, dieses Land. Wir brauchen eine europäische Ordnung, zu der Russland gehört. Dann hört man meistens als Antwort, das sollte erst diskutiert werden, wenn Putin weg ist. Aber ich glaube das nicht. Nochmal zurück nach Serbien, da haben wir vielleicht die Analogie. Wenn es 1999 für die serbische Opposition mit der EU keine greifbare Alternative gegeben hätte, dann säße Milosevic wahrscheinlich heute noch im Novi Dvor in Belgrad und würde sein Land regieren. Man braucht natürlich eine Perspektive. Auch erst daran kann sich eine Opposition wirklich bilden und entzünden. Und ein letzter Punkt. Die Jugoslawienkriege hatten kaum eine weltpolitische Dimension. Die sind ja ein regionales Geschehen geblieben. Und das ist mit Putins Überfall auf die Ukraine ganz anders. Hier ist eine Vetomacht im Weltsicherheitsrat selbst, der Aggressor, und eine Atommacht dazu. Trotzdem, glaube ich, lassen sich auch weltpolitisch aus den Jugoslawienkriegen Lehren für heute ziehen. Lassen wir noch mal kurz die letzten 35 Jahre seit dem Fall der Mauer Revue passieren. Ich sehe, einige können das aus biografischer Zeit tun, andere können das nicht so. Also am Anfang stand die Zuversicht, ich erinnere mich jedenfalls daran, an die Zeit 1989 bis 1991, stand die Zuversicht, dass jetzt in einer Welt mit dem ideologischen Gegensatz die schlimmsten internationalen Konfliktpotenziale sich erledigt hätten. Man dachte also, ohne große ideologische Barrieren könnten zum Beispiel auch die 1945 entstandenen, aber nie richtig zur Anwendung gekommenen Regeln der UNO-Charta endlich wirksam werden, endlich Anwendung finden. Ja, und das hat auch eine Zeit lang funktioniert, nämlich bei der Befreiung Kuwaits vom Angriff von Saddam Hussein auf den Irak. Da gab es tatsächlich eine Resolution des Weltsicherheitsrats, der auch Russland zugestimmt hat. China hat sich damals enthalten. Es hat sich damals noch ganz aus der Weltpolitik herausgehalten, dass es alle Länder, die es wollen, die sich dieses auf sich nehmen wollen, Kuwait zu befreien, das mit dem Platzett, mit dem Segen des Weltsicherheitsrats tun können. Und das hat dann auch tatsächlich so stattgefunden. Saddam Husseins Truppen sind aus dem Irak vertrieben worden. Das war im Winter 1991, also wenige Monate vor Ausbruch der Jugoslawienkriege. Und dann kam der Krieg in Jugoslawien im Ende Juni 1991. Erst in Slowenien, dann in Kroatien und schließlich im April 1992 in Bosnien. Und da ging es nicht um Ideologie, sondern da ging es auch gar nicht um etwas, das verhandelbar wäre oder über das man diskutieren könnte, sondern es ging um Identität, also um etwas, das überhaupt nicht verhandelbar ist. Da geht es um du oder ich, um ihr oder wir. Und es kam die Enttäuschung hinzu, dass die Vereinten Nationen diesen Krieg nicht beenden konnten. Schließlich das Entsetzen über das Massaker von Srebrenica 1995. Und damals war die allgemeine Schlussfolgerung, die UNO bringt es nicht. Das war folglich, ließen die Amerikaner dann 1999 im letzten Konflikt in Jugoslawien die UNO vollständig beiseite. Sie haben den Weltsicherheitsrat gar nicht befasst mit der Frage, ob sie intervenieren dürfen oder nicht. Und die NATO haben zusammen mit ihren NATO-Verbündeten dann in diesem letzten Krieg interveniert. Und das war zugleich der Auftakt für ein Jahrzehnt des Interventionismus. Vom Kosovo über Afghanistan, Irak, Libyen. Heute wird die Praxis der Intervention nicht mehr geübt. Ja, schon in Syrien war klar, das geht nicht mehr. Aber sie wird moralisch noch immer verteidigt, nämlich mit dem durchaus ehrenwerten Argument, dass man Despoten wie Milosevic im Kosovo oder Saddam Hussein im Irak oder Gaddafi in Libyen nicht dabei zuschauen dürfe, wie sie ihr Volk massakrieren lassen. Aber wenn man im Namen seiner eigenen höheren Werte geschriebenes Recht in der UNO-Charta zum Beispiel bricht, dann darf man sich nicht wundern, wenn andere, die diese Werte nicht teilen oder vielleicht überhaupt gar keine Werte haben, das ebenfalls tun. Und was im Kosovo gelungen ist, nämlich einen Krieg zu beenden, denn das hat diese Intervention ja tatsächlich geschafft, das hat im Weltmaßstab Kriege erst wieder wahrscheinlicher gemacht. Und auch das ist, glaube ich, eine Lehre aus Jugoslawien. darüber, wie das weitergeht oder was man da machen kann oder was man da machen sollte und ob es überhaupt realistische Chancen gibt, da weiterzugehen. Das würde ich mich freuen, wenn wir das in diesem Kreise ein wenig diskutieren können. Danke.
Vielen herzlichen Dank. Einen großen, großen Bogen, den wir da geschlagen haben. Neben einigen anderen Notizen, die ich mir während deines Vortrags gemacht habe, war eine der herausstechendsten Feststellungen deinerseits für mich gerade in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Es ginge nicht um Demokratie versus Autokratie, wohl aber um eine Frage von Nationalismus. Ja. Finde ich ziemlich kontroverses Statement. Ja. Denn letztlich ist es doch im Outcome sozusagen sehr wohl eine Frage, kann Demokratie sich behaupten oder ist es dann doch Autokratie? Und deshalb ist es ja auch ein international so bedeutender Konflikt.
Ja, aber gut, Nationalismus hat sowieso immer eine Tendenz zur Autokratie. Ja, also je nachdem auch, wie er verfasst ist, besonders wenn er so identitär verfasst ist, dann gibt es natürlich eine Tendenz dazu. Ne? Also dann gibt es auch irgendwie einen Vater, ja, der hat das alles immer sehr patriarchalisch auch. Also das sind klassische Typen von Nationalismus. Und das heißt aber nicht, dass auch andere Konstellationen möglich wären. Ja? Also man kann auch nationalistisch und demokratisch zugleich sein. Ja? Oder man kann auch autoritär und nicht nationalistisch sein. Ne? Das geht auch. Ja?
Also
das gibt es auch. Das haben in bestimmten Phasen natürlich kommunistische Staaten vorgemacht. Mhm. Ja? Also das ist nicht dasselbe. Ja?
Na klar.
Und das heißt, solche Konflikte sind möglich durchaus. Und entzündet hat sich der Konflikt tatsächlich an, wenn man sich ansieht, was sind die einzelnen Steigerungsstufen waren, an nationalen Fragen, auch zwischen Russland und der Ukraine.
Aber dein letztes Statement war gerade, um Identität geht es da eben gerade nicht. Und ich würde mal behaupten, bis zum gewissen Grad eben doch, weil für die Ukraine geht es gerade um diesen Nationalismus, weil ansonsten gibt es die Ukraine nicht mehr.
Ja, sicher, natürlich, es geht um Identität, das ist ja klar. Ja. Das ist ja das Problem. Ja, das ist ja. Und deswegen, ich würde mal sagen, also meine Schlussfolgerung wäre eigentlich, gut, ideologische Gegensätze, nur so scharf sie sind, wir haben sie erlebt im Kalten Krieg und wir kennen das, sind im Prinzip verhandelbar. Ja? Aber Identitätsgegensätze sind eigentlich nicht verhandelbar. Es geht entweder um dich oder um mich, du oder ich. Das ruft eigentlich nach einer Weltordnung, die tatsächlich abstrakte Regeln festhält. Eine Weltordnung, die sagt, wir glauben jetzt nicht mehr daran, dass wir uns weltweit auf einen bestimmten Wertekanon einigen. Wir schaffen ein Regelwerk, das dafür sorgt, dass Menschen und Nationen mit ganz unterschiedlichen Werthaltungen einander nicht bekriegen müssen. Ja? Das war die Idee der UNO-Charta. Man darf nicht vergessen, die UNO-Charta ist 1945 entstanden. Wer regierte in der Sowjetunion 1945? Josef Stalin. Ja? Also die Illusion, dass es jetzt irgendwie eine Weltwertegemeinschaft gäbe, die hat es 1945 nicht gegeben. Und die ist natürlich auch überhaupt nicht entstanden. Ja.
Vielleicht eine These noch, die du im Buch ziemlich anschaulich darlegst. Diese Idee, das zu trennen, was doch ethnisch am besten zu trennen sei und damit Frieden zu schaffen. Auch diese Idee dieser Grenzkorrekturen zwischen Kosovo und Serbien 2018, die ja durchaus nicht nur von nationalistischer oder autokratischer Seite gekommen ist, sondern zu
nachzudenken. Der Bundespräsident Van der Bellen fand zum Beispiel das eine gute Idee.
Aber folgt doch dieser Idee, ethnische Grenzen zu ziehen zwischen Staaten, im Gegensatz zu der Idee, auch multiethnische Staaten, die natürlich viel komplexer zu regieren, zu organisieren sind, aber vielleicht wesentlich friedvoller auf Perspektive oder auch nicht sein könnten.
Genau, wir haben 2024.
Genau. Ja. Eben, ich wollte sagen, 2018, haben, das ist noch nicht so lange her.
Schau dir Österreich an. Eben. Ja, schau sich Deutschland an. Man schau sich diese ganzen Einwanderungsländer an. Ja. Und gleichzeitig schlagen wir im Kosovo ethnisch reine Staaten vor. Ja, also es ist doch vollkommen absurd. Das ist eigentlich wenn man mal fantasiert, dann wird man denken, ja bitte, die denken, die leben im Mittelalter und für die sind halt mittelalterliche Lösungen gut, während für uns, wir brauchen die modernen. Ja? Also das ist erstmal imperiale Arroganz, würde ich sagen. Nein, nein, also diese Frage stellt sich überall. Wir müssen es schaffen, Gemeinwesen zu schaffen, politische Gemeinwesen zu schaffen, die sich nicht auf Herkunft und Identität gründen. Ja? Das stellt sich in jedem einzelnen Land, diese Frage.
Wäre dann aber auch genau der Punkt, eine europäische Perspektive zu sein. Aber was man gerade so quer durch Europa mehr verstärkter wahrnimmt, ist genau das Gegenteil.
Wir erleben das Gegenteil. Wir erleben eine Nationalisierung, eine Renationalisierung, die Europa, also jetzt die Europäische Union, noch nicht voll erfasst hat. Aber es ist knapp.
Die aber trotzdem nicht dazu beiträgt, dann in solchen Konflikten wieder wie Russland, wie dem russischen Überfall auf die Ukraine, eine klare Position einzunehmen. Durchgehend, sage ich mal.
Nee, aber...
Was man dann vielleicht meinen sollte, dass das eine Konsequenz daraus wäre, aber ist ja nicht der Fall.
Es wird nicht den europäischen Nationalismus geben, sondern es wird den deutschen, den französischen, den dänischen, den niederländischen, den italienischen Nationalismus.
Und Außengrenzen ist mal ziemlich europäisch.
Und die werden sich dann auf ihre Art und Weise, so in der Trumpschen Welt, wo jeder seine Deals schließt, werden die sich auf unterschiedliche Weise mit Russland arrangieren oder eben auch nicht.
Vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, die Diskussion aufzumachen, wenn wir jetzt schon bei Trump angelangt sind. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Ich sehe da vorhin schon eine, bitte.
Eines der auffälligsten Dinge sozusagen in der Argumentation heute war, dass
sie vor. Die erste Frage aus dem Publikum geht ein auf den imperialen Nationalismus im Vergleich Russlands mit Jugoslawien. Demnach hätte Slobodan Milosevic auf den Nationalismus gesetzt mit seiner Rhetorik, auf die Öffentlichkeit, um Mehrheiten zu bilden. Dagegen spielte der Nationalismus in Russland und in der Ukraine lange Zeit kaum eine Rolle. Wenn, dann wurde jener von Kommentatorinnen im Westen überschätzt.
Im Unterschied zur Sowjetunion gab es in Jugoslawien so etwas wie eine Gesellschaft. Eigentlich in der Sowjetunion war eigentlich Staat. Es gab ja keine Vernetzungen auf Augenhöhe kaum in der Gesellschaft. Ja, also es gab Intimität, aber ansonsten war das alles Teil eines Staatsapparates, wie es überhaupt in den klassischen kommunistischen Ländern größtenteils der Fall war. Aber in Jugoslawien nicht. Jugoslawien hatte tatsächlich sowas wie Gesellschaft und deswegen gibt es dann auch in den 90er Jahren diesen oder in den 80er Jahren diesen Nationalismus von unten. Ja, also Milosevic hat den nicht erfunden. Milosevic ist auf dieser Welle geritten, im Unterschied zu Putin. Das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Ja, in Russland kommt sowas von oben. In Serbien und in Jugoslawien konnte sowas durchaus von unten kommen. Aber der Nationalismus, wenn du ihn dir an den Putin-Reden durchliest, dann stellst du fest, ja, der gibt tatsächlich eine imperiale Linie Schritt für Schritt vor. Das ist dann das Entscheidende. Wie agiert denn jetzt eigentlich die Nation? Also wenn es zum Beispiel um diesen Ansteckungseffekt geht, den ich da erwähnt habe. Der Ansteckungseffekt, dem ist es egal, ob der Nationalismus nun von unten gekommen ist oder von oben gekommen ist. Wenn die Ukrainer im Namen eines Nationalismus unterdrückt werden, dann werden sie sich wehren. Das gilt bei einem Nationalismus, der von unten kommt, ganz genauso. Und das ist der Punkt, denke ich.
Die nächste Frage betrifft das russische Bestreben unter Putin, die alten Machtverhältnisse wiederherstellen, die ehemaligen Staaten der Sowjetunion wieder unter die russische Hegemonie einzuverleiben.
Keine Frage, dass er imperial handelt. Seit es möglich ist, ein Politiker, der sich 25 Jahre lang an der Macht eines großen Staates hält, dass der irgendwie eine Agenda hätte, eine regelrechte Agenda, unabhängig von dem, was sich in der Welt tut oder wie andere auf ihn reagieren, das halte ich für eine Mystifizierung. Natürlich reagieren solche Staatsgestalten immer auf sich ändernde Verhältnisse. Und das tut natürlich auch Putin. Das galt vielleicht nicht für Adolf Hitler. Ja, also da haben wir tatsächlich eine große Ausnahme in der Weltgeschichte, glaube ich. Der schwebt uns vielleicht irgendwie unbewusst immer noch im Kopf rum, wenn wir an Putin denken, aber ich glaube das nicht. Wenn man sich ansieht, das war auch nach 12 Jahren vorbei und nicht nach 25.
Bitte.
Vielen Dank für den Vortrag und wie Sie die Geschichte von Osteuropa erzählen.
Bei dieser Frage geht es um den Wunsch nach Demokratie in osteuropäischen Staaten und den Wunsch nach Zugehörigkeit zur Europäischen Union, zur pluralistischen Gesellschaft. Siehe Maidan-Bewegung in der Ukraine. Dafür setzen sich viele NGOs auch ein.
Natürlich. Also das wäre Unsinn zu behaupten, dass dieses Motiv ja gar nicht gäbe. Ja? Aber sagen wir mal, dass es nicht unbedingt den Ausschlag geben muss, wenn es um Westorientierung oder Europaorientierung angeht, das haben uns Ungarn und Polen gezeigt. Ja, also man kann auch absolut in Europa sein wollen, ohne Demokratie zu wollen.
Ich glaube, gerade nach 89 war...
Die Kernaussage dieser Frage war, nach 1989 war die Demokratisierung zentral für Osteuropa.
Ja, also die Bewegungen, die die kommunistischen Regime zu Fall gebracht haben, die waren ganz sicher Demokraten, das ist doch klar. Ja, also in Tschechien, Václav Havel und so weiter, das waren alles kleine, demokratisch orientierte Gruppen. Ja, übrigens auch in Serbien, interessanterweise. Also die, Milosevic war, ne, also das verstehen wir heute gar nicht mehr, Milosevic hat die politischen Gefangenen befreit. Ja, Adem Demaci zum Beispiel, den albanischen, den jahrzehntelang eingesperrten albanischen Führer, der wurde von Milosevic befreit. Und eine ganze Szene von serbischen Intellektuellen, solche Leute wie Kostas Cavoški, Ljubiša Tadić, Vojislav Koštunica, das waren Leute, die haben sich jahrzehntelang mit Demokratie beschäftigt. Ne, die waren Dissidenten. Und die haben dann ja diese nationale Welle in Serbien befeuert. Ne? Also der Zusammenhang kann sehr komplex sein, möchte ich mal sagen. Also es gibt nicht auf der einen Seite die demokratische Zivilgesellschaft, auf der anderen Seite den Nationalismus. Also da wäre ich vorsichtig.
Es gibt diese Ebene des Nationalismus, aber es gibt...
Die Enttäuschung der Bevölkerung nach 1989, die wirtschaftlichen Erwartungen waren hoch. Der Nationalismus kann eine Reaktion darauf sein. Der Machterhalt als Motiv, bei Slobodan Milosevic als Beispiel. Er war ein Manager, dem Westen zugetan und auch liberal. Dann wurde er zum Nationalisten. Das ist ein Kampf der Eliten um die Macht.
Um unsere Provinzmachtposition aufrechtzuerhalten.
Dass Politiker aus Gründen des Machterhalts oder überhaupt der Machterringung auf nationalistische Gefühle setzen oder so, das ist tatsächlich irgendwie ubiquitär. Ja, das haben wir überall, das ist schon klar. Und die eignen sich ja auch prima zur Mobilisierung. Ne? Also da gab es, in der Ukraine gab es ja, glaube ich mal, 2014 oder so, eine Meinungsumfrage dazu, was man denn für das wichtigste Problem hält. Und da waren, glaube ich, 34 Punkte aufgelistet und die Sprachfrage stand auf Platz 31. Ja, aber für die Mobilisierung taugte das prima. Ja, also Adina, du kennst das aus Bosnien. Ja, also die Leute haben ganz andere Probleme, als ob man nun Lako oder Lachko sagt. Das dominiert aber trotzdem den politischen Streit. Ja, wenn man jetzt ein Politiker sich entscheidet, irgendwie Nationalismus als sein Tool zu nutzen, egal ob er den nun selbst erfindet und der irgendwie in die Massen hinein diffundiert, wie unter Putin, oder ob der von unten kommt und einer versucht, dann darauf zu surfen, wie Milosevic, dann hat dieser Nationalismus eben einen bestimmten Charakter. Und den kann er sich nicht aussuchen. Es gibt jetzt nicht irgendwie so einen nationalistischen Wertehimmel, wo man sich irgendwas rausholt. Dann kommen die ganzen historischen Erinnerungen, Komplexe, die muss man dann benutzen, die muss man dann so nehmen, wie sie sind. Und die kommen dann. Und deswegen ist der eine Nationalismus ebenso imperial und der andere erzählt immer von dem ewigen Leid, dem das eigene Volk seit Tausenden von Jahren ausgesetzt gewesen ist.
Ja. Wie ist die Stimmung? pro oder contra EU-Beitritt im Osten Europas, die Sorge um den Einfluss von China und Russlands in Serbien und Osteuropa ist ein zweiter Teil dieser Frage. Norbert Mapes-Niedig geht dann noch auf die Frage der Zivilgesellschaft ein, in der Rolle für Demokratie.
Wollen wir das heute noch klären? Das ist eine gute Frage.
Ich habe gedacht, ich sage schon viel zu viel, aber jetzt soll ich noch viel mehr sagen. Also frag mal lieber Mahatma Gandhi. Das ist leider heute. Gut, aber das Beitrittsversprechen um 1999 hat tatsächlich geschafft, das umzudrehen. Und in dem Moment, wo das keiner mehr geglaubt hat, da ist es wieder abwärts gegangen. Und es sieht heute absolut schlecht aus. Es gibt kein Aufeinanderzugehen, es gibt keine Versöhnung, ne? es gibt keine gemeinsame Geschichtsinitiative. Im Gegenteil, man nutzt die Geschichte dazu, um die Unterschiede herauszukehren und dergleichen. Aber es hat eben eine Phase gegeben, in der wir beobachten konnten, wie das, und zwar gleich nach dem Krieg, aufgehört hat. Ja, aber wir wissen genau, wir haben inzwischen eine stabile Situation zwischen Baum und Borke. Ja? Die einen tun so, als wollten sie beitreten, die anderen tun so, als wollten sie sich erweitern. Das funktioniert zur Lasten der Bevölkerung der südosteuropäischen Länder, dieser 6 Länder, die da übrig geblieben sind. Ja? Kroatien beteiligt sich an diesem Spiel. Natürlich auch mit großer Freude, das ist richtig.
Ja. Kann man da auch ansetzen, entschuldige, wenn ich ganz kurz unterbreche, aber das ist der Zivilgesellschaft einfach, dass da vielleicht der größere Teil der Akteure zu finden ist, als auf einer
Ja, die Zivilgesellschaft. Ja,
das, oder ist das ein Wunschtraum sozusagen?
Das ist vielleicht. Was ist denn eigentlich die Zivilgesellschaft? Ja, okay. Man hat, ich glaube, das ist so ein bisschen Mythos der 2000er Jahre, die Zivilgesellschaft. Wenn man sich ansieht, was die stärksten Organisationen sind in Ex-Jugoslawien, das sind die Veteranenorganisationen. Ja? Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen zu pessimistisch. So ist das ja nicht gemeint. Ich will auch niemanden beleidigen. Also es liegt mir fern. Und die große Kraft, die sehe ich im Moment nicht. Ne? Also das muss man schon sagen. Und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich die Tatsache, dass die EU das alles noch kanalisiert und dass sie das gut kann. Und das macht sie bis auf den heutigen Tag. Wenn uns da vieles nicht passt, ne? Das ist schon klar. Und wenn sich hier Ursula von der Leyen mit Giorgia Meloni zusammentut und dergleichen, dann sind bei uns natürlich gleich die Alarmglocken da. Aber man muss sich angucken, bisher funktioniert das System eigentlich. Ne? Das funktioniert erstaunlich. Man muss sich eher wundern, wie gut das funktioniert. Aber ich glaube schon, ja, es kann irgendwie kippen.
Die Frage werden wir heute fürchtlich nicht mehr beantworten. Aber trotzdem danke ich euch allen, dass ihr gekommen seid, dass ihr mitdiskutiert habt, dass ihr dabei wart. Und ich denke, wir setzen den Diskurs fort.
Ja, und ich danke für die wirklich sehr nette und gescheite Diskussion. Das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Vielen Dank. Vielleicht schaffe ich beim nächsten Mal ein gescheiteres Papier.
Danke.
Sie hörten den Vortrag und die Diskussion Europa und seine Kriege mit dem Journalisten und Osteuropa-Korrespondenten Norbert Mapes-Niedig. Aktuelle Bücher von ihm dazu sind Krieg in Europa, der Zerfall Jugoslawiens und der überforderte Kontinent, Europas geteilter Himmel, warum der Westen den Osten nicht versteht. Moderatorin des Abends war Evelyn Schalk, Journalistin und Mitherausgeberin vom kritischen Diskursmagazin Ausreißer in Graz. Aufgezeichnet am 25. Juli 2024 im Forum Stadtpark in Graz. Gestaltung der Sendung Walter Moser, Radio Helsinki, Freies Radio Graz.